Deutschlandfunk. Korso. Kunst und Pop. Naturkatastrophen, Hungersnöte, der nukleare GAU, religiöse Konflikte, Kriege. Das ist nur ein kleines Arsenal von Themen in Computerspielen, die in der Zukunft spielen. Dabei sind Dystopien eindeutig stärker vertreten. Utopien mit einem optimistischen Bild der Zukunft kommen dagegen seltener vor. Genau um die geht es jedoch in dem Buch Playing Utopia. Der Medienkulturwissenschaftler und Game-Experte Benjamin Beil ist Mitherausgeber. Vor der Sendung haben wir gesprochen. Hallo, Herr Beil.
Hallo, grüße Sie.
Dystopien sind ein fester Bestandteil des Spielerepertoires. Utopien sind in Relation dazu eher seltener. Weshalb? Gibt es im Bereich der Games nur Pessimisten?
Ich glaube, das eigentliche Problem und auch ein bisschen die Pointe des Bandes vorwegzunehmen, ist, dass sich Utopien als Spielarenen, als Spielplätze einfach denkbar schlecht eignen. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Utopie der bessere Ort ist, an dem es im Grunde alles im Überfluss gibt, in dem es keine Konflikte gibt, dann ist das, naja, vielleicht auf Dauer auch ein langweiliger Ort und vor allem ein denkbar schlechter Ort für den Wettbewerb, für die Auseinandersetzung, die in den meisten Spielen dann noch zugrunde liegt. Also es gibt in der Utopie keine Welt zu retten, die ja gerne mal das Hauptziel eines Spiels ist.
Das heißt, Dystopien verkaufen sich einfach besser als Utopien.
Sie verkaufen sich besser und sie funktionieren eben auch als Spielsetting besser. Und die Utopie ist dann meistens, naja, wenn überhaupt das Ende des Spiels. Also dann trete ich wieder aus dieser Spielwelt aus, weil die Welt ja gerettet ist und dann ist alles schön und gut. Aber es gibt für mich als Spieler dann im Grunde nichts mehr zu tun an dieser Stelle.
Vielleicht können Sie uns ja ein oder zwei konkrete Beispiele geben. Was malen diese utopischen Spiele für ein Bild der Zukunft?
Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil wir tatsächlich so gut wie keine oder eigentlich wirklich keine utopische, rein utopische Spielwelt gefunden haben aus den genannten Gründen. Was es aber gibt, ist sozusagen ein bestimmtes Verständnis von Utopien oder von utopischen Praxisen. Also die Utopie ist einerseits der bessere Ort, sie ist aber gleichzeitig auch der Nicht-Ort. Das heißt, im Grunde reden wir, wenn wir von Utopien reden, immer von einer Hoffnung auf eine bessere Welt. Und wenn wir nicht von dem Ort als Utopie, als fertiger, als perfekter Ort ausgehen, sondern von der Hoffnung, von der utopischen Praxis, dann finden sich in Spielen eine Reihe von interessanten Beispielen, die man eben als utopisch in diesem Sinne bezeichnen könnte. Zum Beispiel das Verbessern einer Welt im Rahmen einer spielerischen Probehandlung oder das Bessermachen der Welt mit Spielen. Es gibt den Bereich der Serious Games, der Lernspiele, der Gamification, der Ludification, wo eben versucht wird, mit Spielen die Welt ein wenig besser, ein wenig utopischer zu machen.
Haben Sie da ein ganz konkretes Beispiel aus einem Spiel heraus, eine Passage?
Ich kann zum Beispiel versuchen, in Civilization den Klimawandel abzuwenden. Das heißt, ich kann durch spielerisches Probehandeln verschiedene Strategien erproben und da kommt die Konsequenzlosigkeit oder die Zweckfreiheit des Spiels, die normalerweise negativ gelesen wird, im Grunde positiv ins Spiel regelrecht. Das heißt, ich kann das erstmal in einem kleinen, kontrollierten spielerischen Szenario ausprobieren, mir erspielen und dann daraus aber wiederum auch Schlüsse auf die Wirklichkeit ziehen. Das heißt, es wirkt utopisch in die Wirklichkeit hinein, ist aber natürlich nicht deckungsgleich mit dieser.
Es wirkt in die Wirklichkeit hinein. Wir haben jetzt gerade von einem Verkaufsargument ja auch gesprochen, warum sich Dystopien wahrscheinlich besser verkaufen als Utopien, beziehungsweise warum der Spielreiz größer ist. Sehen Sie trotzdem eine Verbindung zwischen dystopischen Spielen und der Realität, so wie wir sie 2019 erleben? Klimawandel ist ja durchaus ein Thema, das seit einem Jahr, seit Fridays for Future, wieder stärker in den Medien vertreten ist.
Also sozusagen die ganzen apokalyptischen, dystopischen Welten im Computerspiel kriegen natürlich durch die aktuellen Entwicklungen sozusagen nochmal eine andere Wirkung. Man stellt bestimmte Überschneidungen mit tatsächlich realen Ereignissen, die wir auch in den Nachrichten beobachten können, fest. Das heißt, irgendeine postnukleare Welt wirkt auf einmal gar nicht so weit weg. Irgendeine Wüste, eine überflutete Stadt, die gerne als Szenarien gebraucht wird. Das wird meistens nicht so konkret ausbuchstabiert. Es bleibt eine fiktionale Welt, aber es wird einem manchmal so ein wenig mulmig vor dem Computer, auch wenn es sozusagen ganz klar gekennzeichnet ist als naja, im Grunde eine durch Hollywood-Filme inspirierte Dystopie, auch eine gelernte Dystopie in dem Sinne.
Eine gelernte Dystopie, also das heißt, es ist nicht unbedingt ein Zusammenhang zwischen der Realität und der Welt im Spiel da.
Den Zusammenhang kann ich mir an dieser Stelle selber schaffen und das zeichnet vielleicht auch Computerspiele aus, dass ich dann doch innerhalb eines bestimmten Szenarios in bestimmten Grenzen frei agieren kann. Also ich kann mir selber einen Reim darauf machen, ich kann, und dann kommen wir zum spielerischen Probehandeln zurück, schauen, wie ich sozusagen mit einer solchen Dystopie umgehe oder wie ich innerhalb dieser Dystopie dann kleine utopische Inseln schaffe, wie ich versuche, es ein wenig besser zu machen an dieser Stelle.
Sie sagen gerade, wie man mit Dystopien umgeht. Welche Wirkung hat es denn überhaupt auf den Gamer oder die Gamerin, wenn er sich ja länger mit dystopischen Spielen auseinandersetzt im Vergleich zu ja, den kleinen utopischen Inseln, wie Sie sie nannten?
Auch da kommt wahrscheinlich wieder die Idee des spielerischen Probehandels rein. Und dann stellen wir gerade in dem Buch fest, und es ist ein sehr, sagen wir mal, abwechslungsreiches Buch. Also es ist sozusagen sehr bunt, was die Ansätze angeht. Es gibt ganz verschiedene Ideen, mit diesen Dystopien umzugehen. Zum Beispiel beschäftigt sich ein Aufsatz mit Game Modding. Game Modding ist das Verändern einer Computerspielwelt durch die Spieler. Also dort werden Elemente ausgetauscht, dort werden Regelsysteme verändert. Und ein Aufsatz von Thomas H. Franke beispielsweise beschäftigt sich mit dem Spiel Metal Gear Solid 5. Was, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ein etwas problematisches Figurenensemble bildet. Also dort finden sich sehr viele Stereotypen, teilweise auch sexistische Elemente. Und die Game Modder, also diejenigen Spieler, die versuchen, dieses Spiel zu verändern, haben verschiedene Strategien entwickelt, damit umzugehen. Also sozusagen diese stereotype Spielwelt nicht hinzunehmen, sondern sie aktiv zu verändern. Zum Beispiel durch eine auf den ersten Blick eigentlich ganz simple Praktik, das sogenannte Gender Swapping, wo also einfach Rollen ausgetauscht wird. Das ist dann zum einen entlarvend für dieses stereotype Figurenensemble, zum anderen kann man aber auch sozusagen sich die Welt ein wenig besser machen und sei es nur die Spielwelt, die eigene Spielwelt in dem Sinne wieder.
Zukunftsvision in Spielen, Sie sprechen jetzt gerade schon im Prinzip die Zukunft der Spiele an, wo Sie eben auch darauf ansprechen, dass es ja gerade in der Game-Szene eine bestimmte Darstellung von Frauen gibt, die immer wieder hinterfragt wird, zu Recht. Und es gibt weniger Frauen als Männer in der Entwicklerszene. Wie sieht es denn grundsätzlich mit der Zukunft der Spiele aus? Also wie sehen Menschen, die die Spiele entwickeln, die Zukunft?
Auch da haben wir einen Beitrag im Buch von Alison Harvey, die sich eben seit mehreren Jahren jetzt die zum Teil eben ziemlich furchtbaren Arbeitsbedingungen in der Games-Branche anschaut, Crunch-Time etc., auch Diskriminierung. Und sie versucht tatsächlich über ihre Forschung auch aktiv zu werden durch bestimmte Interventionen, durch bestimmte PR-Arbeit, aber durch künstlerische Arbeiten zum Teil auch und prangert das im Grunde in diesem Aufsatz ganz deutlich an. Also dass Spiele immer als das Zukunftsmedien verkauft werden, aber im Grunde gerade was die Arbeitsbedingungen angeht, hinter anderen Branchen weit zurückbleiben. Und das muss sich ändern. Das ändert sich zum Teil auch, weil einfach ein bestimmtes öffentliches Bewusstsein dafür geschaffen wird, weil die Berichterstattung diese zum Teil eben furchtbaren Produktionsbedingungen immer stärker thematisiert. Aber es ist ein sehr langsamer, ein sehr mühsamer Wandel noch.
Welche Rolle spielt die Optimierung von künstlicher Intelligenz für die Game-Entwickler-Szene?
Auch da scheint mir sozusagen das Computerspiel wieder ein großes Experimentierfeld zu sein. Also dadurch, dass ich dort eine mehr oder weniger kontrollierte, eine von vornherein simulierte Welt schaffen kann, kann ich auch mit der künstlichen Intelligenz erstmal wieder bestimmte Szenarien erproben. Das heißt, ich habe im Grunde ein Labor dort geschaffen, das ich mehr oder weniger weit offen öffnen kann. Aber ich kann ganz bestimmte Aufgabenstellungen für künstliche Intelligenz, ganz bestimmte Lernszenarien schaffen. Was dabei am Ende rauskommt, vermag ich nicht zu sagen. Aber es ist sozusagen eigentlich die ideale Experimentierstube für KI-Anwendungen.
So, dass ich zum Schluss auch mit KI letztendlich spiele und situativ darauf reagieren kann.
Das Interessante an dieser Frage ist, dass man im Grunde antworten kann, dass ich das schon seit Beginn der Computerspiele tue. Also mein Gegner im Computerspiel war eigentlich immer schon eine noch so simple KI. Es ist zwar noch nicht mit den elaborierten KI-Anwendungen von heute zu vergleichen, aber auch Donkey Kong und andere berühmte Gegner aus der frühen Arcade-Zeit des Computerspiels waren im Grunde schon kleine künstliche Intelligenzen mit sehr beschränktem Rechenumfang, mit sehr beschränktem Aktionspotenzial, aber sind im Grunde Vorstufen von komplexeren KI-Systemen, die heute auch immer noch in Spielen zu finden sind und immer weiterentwickelt werden.
Sagt der Medienkulturwissenschaftler Benjamin Beil. Er ist Mitherausgeber von Playing Utopia und das Buch ist kürzlich bei Transkript erschienen. Danke Ihnen für das Corso-Gespräch.
Ich danke Ihnen.